Willkommen zu einer neuen Folge von Literaturnaht. Das ist die 49. Folge. Wir befinden uns also kurz vor einem wichtigen Jubiläum. Und ich habe zu Gast Aiki Mira. Aiki war auch schon mehrmals da, mindestens dreimal, viermal mindestens. Das ist schön, aber für alle jene von euch, die Aiki noch nicht kennen, kann Aiki sich gern nochmal in aller Ausführlichkeit vorstellen.
Ja, vielen Dank, Yvonne, und vielen Dank, dass ich hier heute da sein darf. Ich freue mich sehr darüber. Genau, ich bin Aiki, ich wohne in Hamburg, ich schreibe Kurzgeschichten, Romane, auch gerne Essays und das eben vor allem im Bereich Science Fiction. Und da interessiert mich genau Zukünfte, Zukünfte für alle und eben auch queere Zukünfte.
Und wir haben heute ein ganz klares Thema bei unserem Podcast, nämlich den neuen Roman von Aiki, Proxy, den ich gelesen habe, und ich hab auch schon eine Lesung besucht beim Buchon. Heute gibt's auch eine kleine Lesung, also wirklich nur einen kleinen Ausschnitt von dem Roman von einigen wenigen Seiten. Ansonsten werden wir uns über den Roman unterhalten, und zwar auf eine Art und Weise, so dass ihr was davon habt, falls ihr den Roman noch nicht kennt, so dass es so ein bisschen erklärt, so worum es geht. Oder wenn ihr auch gerade mittendrin seid oder ihn schon gelesen habt. Also wir werden darauf achten, dass wir das immer in einen Kontext stellen, sodass es auch für diejenigen von euch, die den Roman noch nicht kennen, verständlich ist. Aiki, kannst du mal vorstellen, worum es im Roman Proxy geht?
Genau, Proxy ist ein postapokalyptischer Roadtrip. Da geht es um zwei Welten, um die Welt Proxy, eine virtuelle Welt, die durch ein Virus zerstört ist. Und jetzt machen sich drei Personen auf den Weg in eine Postklimalandschaft, eine kaputte Landschaft, um dort eine Backup-Datei zu finden, um ihre virtuelle Welt wiederzubeleben.
Roadmovie war auch der Begriff, der mir so ein bisschen sofort eingefallen ist. Und das ist ja nicht postapokalyptisch, aber postklimatisch, sondern postklimatischer Roadmovie mit einem ganz klaren Ziel.
Genau, die haben ein ganz klares Ziel, und es ist in dem Sinne postapokalyptisch, da ja ihre Welt sozusagen, sie hatten diese Apokalypse von dieser virtuellen Welt, und genau, und der Witz dabei ist aber, dass eben draußen die analoge Welt auch sozusagen diese Klima, Post, wie du schön gesagt hast, Postklima, also die Postklima-Welt auf sie wartet, mit der sie davor eigentlich wenig zu tun hatten direkt.
Es wird ja auch sehr klar gezeigt, warum das für die drei Hauptfiguren, auf die wir noch näher eingehen werden, sehr wichtig ist, aus organisatorischen, aus emotionalen Gründen eben wieder ihre virtuelle Welt Proxy zu haben und sich dort aufhalten zu können, weil das quasi ihr Zuhause ist. Und du schreibst Post-Climate Fiction, das ist ja auch ein wichtiges Thema, war auch wichtig in den letzten Essays, die ich von dir gelesen habe. Möchtest du das mal so als Genre ein bisschen beschreiben für diejenigen von uns, die sich damit noch nicht so stark beschäftigt haben?
Genau, das schließt an die Climate Fiction an. Climate Fiction ist vielleicht genau schon ein Begriff. Das ist sozusagen Fiction, die sich mit dem Klimawandel und der Klimakatastrophe auseinandersetzt. Und für mich ist jetzt Post-Climate Fiction nochmal so eine Weiterentwicklung, die nicht mehr die Klimakatastrophe in der Zukunft sieht, sondern in der Gegenwart und dann überlegt, wie können wir jetzt aus dieser Klimakatastrophengegenwart neue Zukünfte schreiben. Also aus diesem Kollaps, aus dieser Ohnmacht heraus Fiction schreiben. Und das nenne ich dann Post-Climate Fiction. Und da geht es eben unter anderem auch darum, den Menschen zu dezentrieren, also post-anthropozentrisch zu schreiben, also nicht nur den Menschen im Mittelpunkt zu sehen, auch der Narrative. Und deswegen gibt es in Proxy eben drei Figuren. Und eine davon ist eben nicht menschlich. Und auch auf während des Roadtrips treffen sie auch auf zum Beispiel Tiere, die dann auch sowas wie Companions für die drei werden. Also dass auch Tiere, Maschinen, da auch Beziehungen und Miteinander möglich ist. Das wäre sozusagen eine Sache von Post-Climate Fiction. Aber es gibt noch andere, die mir da wichtig wären, zum Beispiel auch postmigrantisch zu schreiben. Also dass Migration eben entmarginalisierend verstanden wird als etwas, was auch was Neues ermöglicht, was auch ein sozialer Moment ist, auch ein gesellschaftlicher Moment. Und der eben auch Tiere betrifft, Menschen betrifft, andere Entitäten betrifft. Und weiterhin wäre posthuman, das spielt eben auch bei den Figuren eine Rolle. Beispielsweise Kavi möchte gern posthuman leben. Und das nochmal in Abgrenzung zu transhuman, transhuman verstehe ich eher als eine Erweiterung des Menschen durch Technologie, und posthuman eher als eine Anerkennung, dass wir eigentlich entgrenzte Wesen schon sind, dass auf uns Mikroben leben in uns, dass wir immer viele sind und dass sozusagen diese stabile Kategorie Mensch eigentlich von Anfang an schon instabil ist und genau posthuman auch immer an eben auch andere Aktanten mitdenkt. Beispielsweise auch die Landschaft als ein posthumaner Aktant. Und die Landschaft spielt in Proxy auch eine große Rolle. Ja, so ein bisschen zu Post-Climate Fiction.
Ich habe sogar beim Lesen und nach dem Lesen nochmal überlegt, ob es nicht vielleicht sogar sein kann, dass die Landschaft, also die Landschaft vom Proto, in der dieser Roadmovie ja stattfindet, die wird ja auch teilweise personifiziert, ob nicht eigentlich die Landschaft der Protagonist dieses Romans ist.
Ja, auf jeden Fall ein Protagonist. Ich versuche immer viele zu haben und so multiperspektivisch zu erzählen. Das heißt, es gibt nicht sozusagen einen Helden, das wäre dann auch nicht die Landschaft. Es gibt viele und die Landschaft ist auf jeden Fall ganz wichtiger Aktant. Ein Aktant, der aber fremd bleibt, der, wie du schon sagst, auch personifiziert wird. Er hat ja auch einen Namen, Proto. Und das heißt auch an einer Stelle, Proto sieht, also sieht auf eine ganz fremde, andere Weise, vielleicht noch auch eine unheimliche Weise. Und dieses Fremde, Unheimliche, das verkörpert die Landschaft und die wird eben nie voll auserzählt. Also wir wissen nie genau, hat die Landschaft eine Motivation oder eine Agenda und ich finde das auch wichtig, das eben nicht zu genau zu vermenschlichen, sondern auch fremd sein zu lassen.
Das Thema, ob eine Geschichte, eine Erzählung mehrere ProtagonistInnen haben kann, hatte ich letzte Woche auch schon mit Andreas Eschbach. Ich rezensiere ja auch viel und ich war dann auf eine Person gestoßen, die sich über eine Rezension, die zum Glück nicht von mir war, lustig gemacht hat, weil die rezensierende Person meinte, okay, die Protagonisten, also im Plural, und das würde ja nicht gehen, es gäbe immer nur einen. Und ich hatte davon noch nie gehört und war ganz erschrocken und habe das dann gegoogelt und oh ja, stimmt, das scheint eine verbreitete Meinung zu sein, aber Andreas Eschbach war irgendwie der Meinung so, dass es schön, wenn die LiteraturwissenschaftlerInnen sich daran festbeißen, aber uns AutorInnen interessiert das jetzt nicht, weil wir schreiben einfach gute Geschichten. Und ich hatte dann auch so ein bisschen laut überlegt, so was Proxy betrifft, ob eigentlich die Landschaft der Protagonist ist, wenn ich mich denn jetzt festlegen müsste. Aber wenn ich mich natürlich nicht festlegen muss, dann hat es auf jeden Fall vier. Mindestens. Ist das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, uns ein bisschen an dem Text teilhaben zu lassen? Du hast ja auch ein Stück zum Vorlesen vorbereitet.
Gut, ja, genau. Ich hatte jetzt eine Stelle rausgesucht, die ich gern lesen möchte. Und da geht es eben gerade um diese dritte Person, um Dion, eine Embodied KI. Okay, dann lese ich mal. Seit dem System-Overkill geht es ihr schlecht. Nachts bekommt sie kaum Schlaf, hört Stimmen, die sie nicht zur Ruhe kommen lassen. Es sind viele, sie haben unterschiedliche Tonlagen. Sie sprechen von unheimlichen Dingen, von Explosionen, von synthetischen Viren, die in ihren Körpern mutieren wie ein biologisches Enhancement. Dion weiß nicht, was das bedeutet. Sie fürchtet sich davor, es herauszufinden. Sie ist nicht so mutig wie Tell und durchquert das eigene Phantasma. Draußen verschwindet Tell hinter Pünktchen von aufgewirbeltem Sand, als würde er in ein Meer tauchen. Kavi klettert über die Rückbank zu Dion, setzt sich an den kleinen Tisch. Ich hoffe, er beruhigt sich und kommt dann wieder. Erzähl mir mehr vom Bildanje, vom Bodybuilding, wie du deinen Körper verformt hast. Kavi schnallt ihre Bizepsblaster ab und flext beide Arme. Unsymmetrisch. Wie schön. Bei mir ist alles vollkommen symmetrisch. Aus Kostengründen. Statt ein Bioteil neu auszudrucken, jagen sie es durch den Duplizierer. Das geht schneller und ist billiger. Kavi runzelt die Stirn. Bei Bildanje muss alles so symmetrisch wie möglich sein. Für die Arme habe ich deshalb Syntol-Injektionen oder chirurgische Implantate benutzt. Manchmal auch wachstumsfördernde Meds wie Steroide, Hormone und Insulin. Kavi will die Gewichtsmanschetten wieder anlegen. Dion streckt ihre Hand aus, hindert sie daran. Wie sieht der Rest deines Körpers aus? Zeigst du ihn mir? Kavi senkt den Kopf und nuschelt. Von den Injektionen und Implantaten habe ich Narben. Es gibt Spuren, Rückstände. Asymmetrien? Kavi hebt den Kopf. Ja, Asymmetrien. Dion wird bewusst, wie sehr sie alles sehen will. Kavi spiegelt Dions Verlangen als etwas, das Kavi offenbar selbst zugleich fürchtet und neugierig macht. Okay, sagt sie und zieht ihr Muskelshirt über den Kopf. Ein zäher Körper kommt zum Vorschein. Dions Augen bleiben an den beiden Brüsten hängen. An der einen fehlt etwas, als wäre ein Stück herausoperiert worden. Vielleicht steckte dort einmal ein Muskelimplantat. Jetzt weist eine tiefe Delle auf eine Abwesenheit hin. Faltige Haut und lila verfärbte OP-Narben. Die Bauchmuskulatur wölbt sich in Ketten, die an einigen Stellen gebrochen sind, geknickt, zerstöckelt. An den Hüften vernarbte Einstichstellen, Striemen, die von chemischen Vergiftungen herrühren könnten. Du bist sehr schön, und das weißt du wahrscheinlich auch. Kavi lacht, ein überraschtes Lachen. Es wäre sie bei einer sicher geglaubten Niederlage plötzlich überlegen und kann es nicht fassen. Das Glück bringt die Härte in ihrem Gesicht noch stärker hervor. Sie zeigt auf Dions verstümmelte Hand. Durch deine Narbe bist du nicht mehr symmetrisch. Du hast recht. Jede Narbe macht mich weniger und mehr. Sie senkt den Kopf und wiederholt leise die eigenen Worte. Weniger und mehr. Als sie den Kopf hebt, fragt sie, möchtest du meinen Körper sehen? Sie hat Angst vor Kavis Reaktion. Schließlich weiß sie, dass ihr Gegenüber etwas gegen Biosyns hat, eine Abneigung, die unter Menschen als natürlich und instinktiv gilt. Sie kann sehen, wie Kavi innerlich kämpft. Sehen treten am Hals hervor, Adern leuchten auf der Stirn wie elektrisch überladene Kabel. Aid sus aid, stößt Kavi schließlich hervor. Es ist offensichtlich, wie viel Überwindung es sie kostet. Das macht Dion nicht traurig. Im Gegenteil. In der Überwindung entdeckt sie Kavis Willen zur Hingabe. Das macht sie froh. Mit wenigen mechanischen Griffen streift sie Elderkleid und darunterliegenden Schutzanzug ab. Kavi gibt sich Mühe, weder zusammenzufahren noch zurückzuzucken. Sie blinzelt nicht einmal. Ich habe noch nie einen Sündkörper gesehen, sagt sie in die Stille hinein. Dion versucht, sich nicht zu bewegen, atmet flach. Sie hat Angst, schon weil die nackte Zuschaustellung von Sündkörpern illegal ist, mit Bußgeld und Gefängnis bestraft wird. Dion kann sich an jedes Mal erinnern, an dem sie sich vor Villa umgezogen hat und diese sich sofort wegdrehte, als wäre das Aufblitzen nackter Sündhaut eine Beleidigung. Kavi blickt stur geradeaus. Allein an den Augenbewegungen kann Dion erkennen, dass Kavi sie von oben bis unten abtastet. Dion meidet es, den eigenen nackten Körper anzuschauen. Nur zweimal hat sie es getan, sich nackt vor den Bildschirm in ihrer Zelle gestellt und nach der Spiegelfunktion gefragt. Der helle Screen hat ihr einen Körper mit glänzender Haut gespiegelt, den Grünton weniger stark gezeigt, als er in Wirklichkeit ist. Mit deiner Anatomie stimmt etwas nicht. Dion schaut an sich herunter, unsicher, worauf Kavi hinaus will. Du besitzt Genitalien, die sowohl weiblich als auch männlich sein könnten. Wusstest du das nicht? Biosynt besitzen Eierstock und Hodengewebe. Wir sind Intersex. Eine Variation davon kommt auch bei Menschen relativ häufig vor. Immerhin 2% der menschlichen Bevölkerung sind Intersex. Das ist so gewöhnlich wie rote Haare zu haben. Kavi kratzt sich am Nacken. Vielleicht wusste ich das, ich habe es aber noch nie gesehen. Bei Menschen wurde es früher direkt nach der Geburt beseitigt. Heute nicht mehr? Heute können Menschen selbst entscheiden. Dion denkt an das zweite Mal, als sie ihren Körper im Bildschirm musterte. Das war nach einem Gespräch mit Villa. Villa hat ihr damals gesagt, dass Biosynth nicht dafür gebaut werden, um geliebt oder begehrt zu werden. Dafür gäbe es Avatare, sagte sie. Wie ist Avatarsex? Kavi scheint von der Frage überrumpelt zu sein. Es gibt nichts, was sicherer ist. Anonym und frei. Das kennst du nicht? Dion schüttelt den Kopf. Ich stand unter ständiger Beobachtung vom Lab. Mein Aufenthalt in der virtuellen Welt Proxy war wie ein Aufenthalt in einem Gefängnis. Sie bestraften mich damit. Und trotzdem möchtest du diese Welt retten? Damit hat Dion nicht gerechnet. So entblößt, wie sie vor Kabi steht, fällt es ihr schwer zu lügen. Deshalb schweigt sie. Genauso mechanisch, wie sie sich ausgezogen hat, zieht sie sich wieder an. Kavi schaut nicht weg. Eine seltsame Weichheit scheint ihr Gesicht erfasst zu haben. Ist das Zärtlichkeit? Gerade will sich Dion widersetzen, da nimmt Kavi erneut Dions verstümmelte Hand und führt sie an ihre Lippen. Jetzt ist sich Dion ganz sicher. Zärtlichkeit existiert. Dion rührt sich nicht, verharrt in der Bewegungslosigkeit. Sie will nichts von dieser besonderen Datenübertragung verpassen. Das Licht in Kavis Augen, das als Wärme aus ihren Lippen strömt und auf der Narbe zu einem Kribbeln wird, sich von dort glutheiß durch die Nervenbahn gräbt, bis hoch in Dions Hinterkopf, als Schauder über den Rücken und in Elektroschocks wieder runter in die Beine strömt. Kavi lässt die Hand los und Dion hält sie sich vor die Augen, überzeugt, dass sie sich verwandelt haben muss. Es ist noch die gleiche Sündhand, das verstümmelte Duplikat einer ausgedruckten Hand. Und es ist auch eine ganz andere Hand. Nicht sichtbar verwandelt, aber schöner als zuvor.
Vielen Dank für die Lesung. Das zeigt auch so schön viel von den beiden Figuren, die teilweise ja andere Dinge schön finden und genießen als viele Menschen heutzutage. Was mir sofort dazu einfällt, ist, dass es offensichtlich heute das Schönheitsideal ist, möglichst symmetrisch auszusehen und möglichst keine Spuren von Leben zu sehen an unseren Gesichtern. Also alles, was irgendwie Spuren hinterlässt in unserem Leben, wie Narben, Falten, Hautunreinheiten, Verfärbungen, wird ja oft wegretuschiert, wenn es dann um Werbung geht und hübsch aussehen soll, sodass die Gesichter, die wir dann sehen, aussehen, als wären sie gerade frisch ausgedruckt worden und nicht, als hätten sie schon einige Jahrzehnte Leben hinter sich. Und Dions Geschmack steht im starken Kontrast, wenn sie sich Kavi anschaut, die ja 40 Jahre alt ist. Mhm. Und ihr Körper zeigt Spuren von Leben, sehr viel Spuren von Leben, die wir vielleicht 2024 als hässlich betrachten würden und wegretuschieren oder irgendwie verstecken würden, während Dion ganz fasziniert davon ist, was sie da sehen darf. Und diese Perspektive von Dion genieße ich total. Ich kann das auch teilweise nachvollziehen. Okay, das gibt jetzt vielleicht was über mich persönlich preis, aber ich finde oft ältere Menschen viel hübscher, weil ich dann schon so ein bisschen was über sie sehe. Wenn ich mir nur das Gesicht ansehe, kann man schon sehen, so hat die Person in dem Leben viel gelacht oder viel Kummer gehabt, weil eben diese ganzen Gesichtsausdrücke Spuren im Gesicht hinterlassen haben, was ich viel interessanter finde, als ein Gesicht anzuschauen von jemandem, der 15 ist oder so. Jetzt nichts gegen 15-Jährige, wir waren alle mal 15, aber ja, und für Dion ist das ja auch, ich glaube, das war an einer anderen Stelle, dass die biosynthetischen Wesen fast alle symmetrisch sind, weil es so teuer ist, asymmetrische Teile auszudrucken. Das ist halt auch nochmal eine ganz andere Art, das zu sehen.
Ja, genau. Also das war eben genau das Ziel, was du jetzt gerade gesagt hast, mit einer ganz anderen Art zu sehen. Also dass wir durch Dion so ein bisschen einen anderen Blick auch auf die Welt bekommen. Und ich würde dir auch da zustimmen, also dass jeder halt so bestimmte Schönheitsideale aktuell haben, wie du auch sehr schön gesagt hast, 2024, das ist eben aktuell, was unsere Ideale sind. Aber die können sich ja eben auch ändern. Und da, genau, spielt Literatur, glaube ich, eine Rolle oder überhaupt auch ganz klar natürlich auch viele bildgebende Medien wie Filme und etc. Aber das alles prägt uns ja. Ja. Und ich denke dann auch an so, gerade so ältere Bäume, die auch so eine krasse Baumhaut haben. Also das ist ja auch, da, wenn man so sieht, wie also auch, oder diese Baumringe, also wo eben so Leben schon gezeigt wird, das kann ja in ganz unterschiedlichen Entitäten sein. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr spannend. Und das fand ich auch, hast du auch super gesagt mit Kavi, dass eben da Leben passiert ist und das sieht man am Körper und ja. Und ich hoffe, dass eben auch in der Szene sollte auch rüberkommen, dass Kabi dann auch so ein bisschen anderen Blick auf ihren eigenen Körper dadurch dann kommt. Eben durch dieses, dass unser Blick ja auf uns selbst ja auch immer vom Gegenüber abhängt. Und genauso eben Dion auch abhängig ist von Kabi und Angst hat, wie sieht Kabi mich? Und also dieses Gegenseitige auch abhängig sein, wie sieht ein anderer mich? Und so sehe ich mich dann auch. Also sollte auch so ein bisschen rüberkommen, dass sie halt miteinander verbunden sind.
Da wir ja selbst, auch wenn wir etwas lesen, also wenn ich jetzt Proxy lese, dann lese ich ja Proxy ganz privat, so wie nur ich es kann, weil ich ja mein gesamtes bisheriges Leben plus die Dinge, die ich gelesen habe, mit einbringe. Das heißt, dann habe ich auch meine ganz eigenen Assoziationen und wenn ich es mehrmals lese und vor allem, wenn viel Abstand zwischen den verschiedenen Lesungen vergangen ist, viel Zeit vergangen ist, dann kann es ja nochmal anders sein, weil ich mich in der Zwischenzeit verändert habe. Und was mir sofort einfällt, da sind zwei andere Szenen aus anderen Büchern, wenn du sagst, Kavi sieht sich so ein bisschen mit Dions Augen. Mhm. Und sie betrachtet offenbar ja ihren eigenen Körper eher anders. Also, dass sie ihre Narben eher kritisch sieht und gar nicht schön findet und jetzt durch Dion spürt so, oh, das kann ich ja auch anders sehen. Also in einem anderen Buch gab es mal eine Szene, da hat eine junge Frau sich selbst im Vergleich zu den anderen Frauen in ihrer Familie als eher unscheinbar und überhaupt nicht hübsch empfunden und dann hat ihr Freund dafür gesorgt, dass sie dazu in der Lage ist, sie mit seinen Augen zu sehen, durch einen Trick mit Spiegeln und Kerzen und dann hat sie gesehen, wie schön sie eigentlich ist, dadurch, dass sie sich mit frischem anderen Blick hat sie sich dann plötzlich ganz anders gesehen. Und ich habe mal, das war übrigens, weil das auch immer schön ist, wenn man dann sagt, was für ein Buch das war Das Geisterhaus von Isabel Allende. Mhm. Alba und Miguel waren in der Szene. Und ich habe mal eine Sexszene gelesen zwischen zwei eher älteren Menschen in einem Teil von Der dunkle Turm von Stephen King. Ich glaube, es war der 7. Teil, es könnte auch der 6. gewesen sein, in dem Roland mit einer Frau schläft, die auch zum Beispiel eine Brust-OP hatte, weil sie da eine Zyste oder sowas hatte und dann hatte sie da eine Delle und er war natürlich auch unglaublich alt, von unglaublich vielen Schlachten hatte er schon Narben und die haben miteinander geschlafen und sich dann gegenseitig erkundet, inklusive ihrer Narben und das wurde dann in dem Moment auch eher als etwas Schönes, Interessantes dargestellt und er hat ihr Fragen dazu gestellt und sie ihm und das dient quasi der Körper diente zum Kennenlernen. Hier ist schon was passiert. Stell mir dazu Fragen, weil durch die körperliche Liebe war ja schon klar, ich akzeptiere dich, du akzeptierst mich und jetzt stelle ich dir mal ein paar Fragen. Was ist denn das für eine Delle so ungefähr? Das fand ich auch sehr schön und ein schöner Kontrast zu den vielen Sexszenen, die ich nicht lese, zwischen perfekten 17-Jährigen, was ja gerade auch ziemlich in ist. Ist ja auch in Ordnung, ist nur etwas, was mich persönlich jetzt gerade nicht so interessiert.
Ja, genau. Und also da würde ich auch total zustimmen, dass da sozusagen dieser andere Blick vorkommt. Und was auch noch eine Andeutung sein sollte mit Dions Körper, dass dieser Körper eben auch als ja nicht nackt zur Schau gestellt werden darf. Da war eben für mich auch so ein Hintergedanke eben auch über den weiblichen Körper, dass es ja auch sozusagen reguliert ist, also dass weiblich gelesene Personen nicht oben ohne einfach in der Öffentlichkeit rumlaufen können, was männlich gelesene Personen schon können. Also dass es da sozusagen auch so eine Bußgeldstrafe, also so eine Art Illegalität mit diesem Körper dann noch in Verbindung steht. Und das ist bei den Biosyn sozusagen nochmal weitergedreht, aber ist auch nicht sozusagen was komplett Erfundenes ist, sondern was schon aus dieser, genau aus unserer Gegenwart heraus. Es gibt da jetzt ja auch Bewegungen, gerade von non-binären Personen, zum Beispiel auch oben ohne schwimmen gehen zu können in öffentlichen Schwimmbädern, diesen Körper da auch ja anders an diesen Körper zu gewöhnen, auch an den weiblich gelesenen Körper, der eben auch in anderen Situationen anders gelesen werden kann.
Ja, das ist auch tatsächlich eine Idee, die ich gar nicht hatte beim Lesen, weil ich wahrscheinlich auch abgelenkt war von den anderen Ideen. Und vielleicht bei einem späteren Reread würde das dann anders laufen.
Ja, also es war für mich eine Idee, aber das muss nicht bei den Lesenden ankommen. Also es war einfach nur so ein Hintergedanke, den ich noch hatte und der natürlich dann wieder so verfremdet ist, dass es nicht offensichtlich ist, dass ich jetzt daran gedacht habe.
Was mir dazu einfällt, ist, dass zumindest für mich, wenn ich Science Fiction lese, es oft eigentlich um uns geht, also um uns und jetzt. Nur es ist dann so kunstvoll verfremdet, dass wir dann die Dinge klarer sehen können. Zum Beispiel jetzt bei The Expanse, das wurde ja auch verfilmt, da gibt es eine Serie dazu, geht es um Rassismus. Aber es ist so verfremdet, weil der Rassismus eben nicht Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder anderen Race betrifft, sondern Gürtler. Mhm, und es genau. Menschen, die im Gürtel geboren und aufgewachsen sind, die gibt's ja jetzt heute nicht. So, dass wir das alle mit frischem Blick betrachten können. Aber eigentlich geht es um uns. Nur, dass es eben leichter ist, für uns zu sehen, das ist ja völlig albern. Wieso werden die denn unterdrückt? Und wenn wir das aber jetzt haben mit dem Rassismus, mit dem wir alle aufgewachsen sind, dann ist es viel schwerer, das zu sehen, weil wir so drinstecken in den Strukturen.
Ja.
Und es gibt ja keine Biosins hier, deren Nacktsein verboten ist, aber es gibt weiblich gelesene Personen und wir denken dann, ja, ich will diese Brüste nicht sehen und die sollen ihre Kinder zu Hause stillen und was auch immer, weil wir in diesen Strukturen aufgewachsen sind, aber wir sind ja nicht mit Biosins aufgewachsen, also fällt es da leichter zu denken, so, hä, was ist das denn für ein Quatsch, warum darf sie sich denn nicht ausziehen?
Ja. Genau. Und auch dieses, dass es sozusagen als natürlich und instinktiv zählt, sozusagen dieses unheimliche Gefühl zu haben bei Biosynth. Da war für mich dahinter Gedanke zum Beispiel dieses Uncanny-Feeling, was sozusagen bei Robotern, Androiden, wenn die sozusagen diese Ähnlichkeit, aber nicht ganz Ähnlichkeit haben zu Menschen, dass dann sozusagen auch so ein Unheimlichkeitsgefühl ausgelöst wird, was wir auch als genau versuchen uns als natürlich zu erklären, weil ich aber auch denke, wenn wir jetzt sozusagen mit Androiden zusammenleben würden und das wäre für uns so ein Alltag, ich glaube, das würde auch sich ändern. Und es gibt ja auch gerade im Jugendkulturbereich auch Bewegungen, die das imitieren, genau dieses Verhalten und da sozusagen auch so eine Ästhetik entdecken.
Und auch, dass Dion Intersex ist, was ja etwas ist, mit dem wir selten konfrontiert werden, eben aufgrund auch, was wurde ja an deiner Textstelle auch angedeutet, dass es sehr lange üblich war und ist, zu sagen, okay, entscheidet euch mal jetzt, dann ist das Baby entweder männlich oder weiblich und beides geht aber nicht. Aus irgendwelchen Gründen hat irgendjemand mal entschieden, obwohl es in der Natur vorkommt, nee, geht nicht, muss sich entscheiden. Und das ist eben da in dieser Zukunft ja offensichtlich auch anders. Das,
genau.
Ja.
Und auch mittlerweile in unserer Gegenwart auch anders, dass sozusagen jetzt Menschen
ganz frisch
entscheiden können, genau. Aber das war, wie du schon gesagt hast, das war eben nicht immer so. Da war das so binär, aber jetzt durch diese eben, dass es auch non-binäre Identitäten gibt, ist eben, denke ich jetzt auch, das Denken einfach angekommen, zu sagen, ja, wir können den Mensch so sein lassen und er oder sie kann sich dann irgendwann entscheiden.
Letztens ist mir klar geworden, wie viel wir wahrscheinlich noch vor uns haben. Da habe ich meinem jüngeren Kind, das 5 ist und ein Junge ist, sich auch als Junge empfindet. Und der weiß, dass es non-binäre Menschen gibt. Aber trotzdem, ich las ihm Charles Dickens Weihnachtsgeschichte vor und da kam der Geist der vergangenen Weihnacht. Und dieser Geist hat kein Geschlecht. Es wird nie gesagt, was der für ein Geschlecht hat. Und der wird auch sehr non-binär dargestellt. Und auch die Pronomen verraten uns das nicht, weil die immer grammatikalisch sind und nicht auf die Person bezogen. Und er konnte gar nicht umschalten. Also so, aber Mama, ist das denn jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Und ich so, nein, das wird nicht gesagt. Das ist gar nicht festgelegt. Das ist einfach der Geist der vergangenen Weihnacht. Er ist nicht männlich oder weiblich. Und das war für ihn, obwohl er erst 5 ist und ja noch gar nicht so viel sozialisiert werden konnte, total schwierig zu akzeptieren. Das ist jetzt hier nicht festgelegt. Und er wollte das unbedingt für sich selbst klar haben. Und es wurde auch anhand der Illustrationen nicht klar. Also, ja, es fand ich ein bisschen doof. Ich habe ja zu der Erziehung auch beigetragen, aber ich bin ja auch nicht die einzige Person, die zu seiner Erziehung beiträgt. Er geht ja auch in die Kita und redet mit anderen Menschen. Und offensichtlich ist es in seiner Umgebung immer wichtig, das festzulegen. Und das ist blöd, weil wenn jetzt Intersex-Kinder kommen, zum Beispiel in seine Kita, dann haben die ja gar kein Interesse daran, das festzulegen, weil es ja auch nicht festgelegt ist. Und
ja, das ist das Einzige, was dann noch gehen würde, wäre sozusagen sagen, okay, wir haben jetzt eine dritte Kategorie divers und das ist dann eben diese Kategorie, die gibt's ja auch schon auf Formularen oder auch in Computerspielen, hatte ich auch letztens, da konnte ich mich entscheiden, männlich, weiblich, divers, dass es sozusagen diese dritte Kategorie einfach gibt, dass Leute eben die so eine Kategorie brauchen und sagen, ich will jetzt wissen, nicht entweder oder, sondern was ist es, dann so, okay, hier gibt's diese dritte Kategorie. Manchmal brauchen ja auch dieses, um es einfach einordnen zu können.
Ja, ich hatte letztens ein Formular. Da gab es für die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, divers zu sein, aber für das Kind nicht.
Mhm.
Ja, ja. Also offensichtlich dachte die Person, die das Formular entworfen hat, ja, bei den Erwachsenen gibt's das, aber bei Kindern gibt's das ja noch nicht, da mache ich einfach junge Mädchen. Ich hatte es aber umgekehrt. Ich brauchte das nicht für mich, sondern für das Kind. Und deswegen war das Formular irgendwie doof. Aber ja, okay. Es ist, wir sind dabei und es ist ein weiter Weg. Aber in deinem Roman ist es ja auch völlig, völlig anders und daher können wir das nochmal mit einem anderen Blick in einer anderen Welt uns anschauen. Mhm. Ich würde jetzt gerne mit dir ein bisschen näher über die drei Hauptfiguren, die nicht die Landschaft Proto sind, also über Kavi beziehungsweise über Tell und Monet und über Kavi und Dion sprechen, wenn das für dich okay ist. Um zu schauen, wo die so herkommen, weil wir erfahren ja auch teilweise recht viel über die Vergangenheit.
Mhm, genau. Das gibt es eben, vielleicht fangen wir mit Tell an. Tell hat ja auch eine Reise, wird vom Er-Pronomen zum Sie-Pronomen und lebt eigentlich zwei Leben. Einmal als Kurier in Europolis, ist dort mit seiner Schwester und seiner Nichte und ist aber eigentlich geflüchtet. Seine Heimat gibt es nicht mehr, die ist auch durch die Klimakatastrophe zerstört worden. Er kann nicht mehr die virtuelle Repräsentation sehen, weil er eben jetzt nach Europolis geflüchtet. Steht ihm die Welt Proxy zur Verfügung. Dort hat er sich auch ein zweites Leben aufgebaut als Monet, als Sängerin. Und ja, und ist aber auch eine Person, die Schwierigkeiten hat, sich da das zuzugestehen, auch Sachen auszuleben. Er lebt schon sehr viel für seine Schwester und seine Nichte und das ist erst durch diesen Roadtrip, dass er dann auch sich mehr und mehr auch selbst den Raum gibt, auch sich selbst zu sein in der analogen Welt. Und da bekommt er eben auch viel Unterstützung von Kavi und Dion, die das total embracen und ihn da super unterstützen und ja, sie dann unterstützen und Tell dann genau, immer mehr auch sein Frausein auslebt. Und eine sehr caring Person ist. Also von den drei würde ich sagen, auch diejenige ist, die versucht, alles zusammenzuhalten und sich zu kümmern. Also
wenn man schon ein paar Geschichten von dir gelesen hat oder Romane, dann habe ich auch den Eindruck, dass du gerne solche Personen schreibst, die sich um Menschen kümmern. Oft sind das in deinen Geschichten auch männlich gelesene Personen, die sich um ihre Kinder oder andere Familienangehörige kümmern oder die Partnerperson. Also da fallen mir jetzt schon so ein paar andere Beispiele ein, vorzugsweise aus Kurzgeschichten sogar.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sicher so ein IKEA-Archetyp, würde ich sagen, so männlich gelesen kümmere Personen, die hier aber mit Tell eben auch eine sehr starke weibliche Seite hat und die dann auch immer stärker wird im Laufe, dass da auch wirklich so eine Entwicklung passiert und Monet dann auch Musik mit der Landschaft macht, also das als so eine Art Maschine benutzt, mit Wind und Wetter und Sand und da ihre Stimme reinwirft und dann Sounds rausbekommt, also ja, so eine als Soundmaschine dann.
Ich habe das so verstanden, dass Sie haben ja alle drei wirklich dringende Gründe, Proxy wiederhaben zu wollen. Und bei Tell leuchtete mir das auch sofort ein, dass sie Monet nur in Proxy ist zunächst. Yeah. Und daher Proxy so sehr vermisst, weil sie Monet vermisst, weil sie hier, hier nie Monet ist, sondern immer nur Tell und aber genau. Monet sein will. Ja. Beziehungsweise yeah. Monet ist, aber noch nicht gelernt hat, hier Monet zu sein.
Genau, also Tell hat da wirklich existenzielle Gründe, sich darum zu kümmern, dass Proxy wiederbelebt wird. Ja, und Kavi, bei Kavi ist es auch, könnte man auch schon was sagen, existenziell. Kavi ist eben eine Ex-Gaming-Legende, die auch unter einer Gaming-Disorder leidet, eine Art Sucht. Und gleichzeitig hat sie Agoraphobie, kann ihre Wohnung nicht verlassen und hat jetzt im Proxy, war sozusagen die einzige virtuelle Welt, die ihr noch blieb. Die anderen Accounts hat sie freiwillig gesperrt. Und in Proxy lief sie dann streifte sie umher mit im Avatar eines Panthers und hat sozusagen dieses posthumane Dasein gelebt. Und das ist genau ihre Existenz jetzt so nach dem Gaming. Und genau, das geht ihr natürlich verloren, weil sie ansonsten in ihrer Wohnung sich selbst da also gefangen ist. Und Proxy war ihre einzige Möglichkeit, nach draußen gehen zu können. Und jetzt überwindet sie sich eben mit Hilfe von Tell, indem sie mit dem Solarcamper dann die Landschaft bereist und dann auch so nach und nach da auch eine Entwicklung durchmacht und sich dann draußen stellt.
Ich finde so der zentrale Satz bei Kavi, wie sie am Anfang ist, ist der Satz, ich zitiere, sie will das draußen nicht berühren.
Mhm. Genau. Ja. Sie ist sehr in sich drin und auch nicht unbedingt ja so eine Caring-Person, auch nicht unbedingt so eine soziale Person. Also vielleicht eher ein bisschen ruppiger, schwieriger als die anderen beiden. Hat auch die größten Vorteile gegen Biosynth und hat dafür eben andere Stärken. Dafür ist sie, kann sie auch sehr mutig sein und gut über ihren Schatten springen und Sachen tun, die andere vielleicht nicht tun würden. Und waghalsig sein. Ja, genau, das ist Kavi. Und als dritte ist eben Dion. Und Dion ist kein Mensch, sondern eine KI, eine Embodied-KI, die im Lab aber aufgewachsen ist, einen biosynthetischen Körper hat und das Lab nicht verlassen durfte. Und für sie ist das auch so ein Befreiungsschlag, das Lab dann zu verlassen und sich auch auf den Weg zu machen. Und sie hatte auch immer wieder, hatte auch viel mit Proxy zu tun, auf unfreiwillige Weise. Was sie eben da jetzt auch sagt, sie war in der Welt, wurde sie oft bestraft, dort zu sein. Aber es war eben der einzige Weltkontakt, den sie auch hatte davor. Und Dion, würde ich sagen, ist so einfach am neugierigsten von den drei. Sie ist, was die Proto angeht, die Landschaft angeht, glaube ich, am optimistischsten. Und was Proxy, die virtuellen Welt angeht, am pessimistischsten. Wir haben die drei auch ab und zu Auseinandersetzungen. Und Dion versucht eben, den zwei klarzumachen, den Menschen so, hey, schaut mal, die Landschaft, die ist gar nicht so tot. Da passieren Sachen, da können Sachen passieren. Also ist da sozusagen die, die am optimistischsten denkt.
Ja, sie sehen die Landschaft auch wie Leute, die sich zu viel in virtuellen Räumen aufgehalten haben, von wegen, der Himmel hat heute eine schlechte Auflösung.
Genau, die sind alle drei eben in diesen virtuellen Welten sozialisiert und beschreiben dann Proto mithilfe von digitalen Referenzen, weil das einfach ihre Weltreferenzen sind.
Fällt dir das leicht, dich reinzuversetzen in, also das muss ja alles so flüssig echt authentisch gehen. Die Personen sind ja anders sozialisiert als du, weil du bist ja nicht in einer virtuellen Welt aufgewachsen. So, fällt dir das leicht oder wie läuft das beim Schreiben?
Also leicht auf keinen Fall, aber es ist das, was einfach am spannendsten ist, an der Science Fiction, sich in diesen Welten, diese fremden Welten hineinzuversetzen und immer sich zu hinterfragen, zu sagen, nee, das würden diese Menschen anders machen oder das würde anders denken oder immer an seine Grenzen zu kommen und auch zu denken, oh, dich da sozusagen da das zu probieren, diese Empathie auch irgendwie zu entwickeln für diese Menschen, die ganz anders sind. Und das finde ich einfach super spannend, weil ich auch denke, dass eben so Zukunft ist. Also dass Leute aus der Vergangenheit auf uns schauen und wahrscheinlich denken, was machen die da? Ich habe keine Ahnung. Wieso schauen die ganze Zeit in ihre Smartphones oder wo auch immer? Wir reden miteinander, dass so wie wir. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen aus der Vergangenheit, das, was wir heute, wie wir leben, das eher vielleicht auch sogar als dystopisch teilweise gesehen wird, wenn es einfach nur gesehen wird, wie wir rumlaufen und wie die Städte aussehen. Und wir, wenn wir einfach so oberflächlich auf die Vergangenheit schauen, das oft eher so ein bisschen belächeln und so ungefähr die Leute sind dann noch ein bisschen kindlicher, naiver sehen. Aber sobald man eintaucht in die Welten, glaube ich, da kommt dann auch die Empathie und man merkt dann auch, wie Sachen funktionieren und kann sich da so langsam so reinarbeiten. Es ist wie vielleicht auch ja auf einem bestimmten Level wie eine neue Kultur besuchen oder eine neue Sprache lernen. Was am Anfang eben fremd ist, kann nach einer Weile, je mehr man sich damit beschäftigt, je tiefer, kann das wirklich auch man zu eigen machen und dann gar nicht mehr so komisch einem vorkommen.
Als ich Neongrau gelesen hatte, der Roman, den du vor 2 Jahren hattest, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass du so eine zeitreisende Person bist und dort gewesen bist und jetzt davon aus erster Hand berichtest, so schlüssig kam mir das alles vor. Mhm. Proxy ist ja noch viel abgefahrener und fremder zu unserer jetzigen Wirklichkeit. In Neongrau gibt es ja schon noch Hamburg, auch wenn Hamburg sich verändert hat. Aber hier ist es dann eben Europolis, sieht alles völlig anders aus. Also ich habe quasi schon kaum noch einen Anker aus meiner geliebten Gegenwart in die Welt, die in deinem Roman Proxy beschrieben wird. Das heißt, du bist noch weiter in die Zukunft gereist und zurückgekehrt, um davon zu berichten.
Das auf jeden Fall. Das Proxy ist nochmal viel weiter und das, ja, und das ist versucht auch so ein bisschen an die Wahrnehmungsgrenzen zu gehen. Gerade mit dieser Landschaft, das strapaziert ja schon die Vorstellung, so Müllstrudel, dann diese krassen Farben, also dieses Mikrosand mit Mikroplastik mit Sand vermischt und in grellbunten Farben, die super unnatürlich sind und sich damit dann so eine wüstige Landschaft vorzustellen. Und auch dieses Plastikklomerat, was ja sozusagen so wie Gestein, wie Plastikgestein ist, was mit den Jahren einfach Plastik zusammengeschmolzen ist. Also ist ja auch ein Ausdruck, den man auch googeln kann, den habe ich nicht erfunden. Und das dann einfach überall statt Steinen rumliegen zu sehen, das, ja, das ist einfach, also dafür haben wir noch keine Landschaft, dafür haben wir noch keine Vorstellung.
Sie haben auch ein völlig anderes Verhältnis zu Tieren als wir. Mhm. Sie essen gar nichts Lebendiges mehr, also es ist steht völlig außer Frage und sind aber auch lebendige Tiere nicht gewohnt. Und Kavi hat in einer Szene auch Angst vor Küken, weil sie das halt so gar nicht kennt. Und das ist dann, ich kann mir das auch vorstellen. Ich meine, wenn ich ein kleines Tier sehe, also vor allem so ein insektenähnliches Tier, das ich nicht kenne und deswegen nicht einschätzen kann, dann fürchte ich mich manchmal auch, weil ich eben nicht weiß, kann mir das schaden, piekt das, ist das giftig, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich ganz normal. Ne? Mhm.
Ja, genau. Also diese andere, so eine ganz andere Beziehung zu Tieren, aber gehen dann eben auch eine Beziehung ein mit den, genau, mit diesen Küken, die sie ja dann auch großziehen. Auch wenn die auch ihnen fremd bleiben. Das sagt ja Kavi dann auch an der Stelle, dass sie diese Vogelperspektive nie wirklich verstehen wird. Sie kann sich da nur annähern, aber und dezentrieren, aber sie kann nicht wirklich wissen, wie es ist, ein Vogel zu sein oder Tierbewusstsein zu haben.
Wir ja auch nicht. Wobei ich mich erinnere an, oh Gott, ich bin heute voll die Zitatschleuder, ich erinnere an Robert Silverberg, Es stirbt in mir, da gibt es diese Szene, das ist ja der Gedankenleser, der die Fähigkeit langsam verliert, die Gedanken zu lesen. Und der sich tatsächlich einmal die Gedanken eines Huhns liest in einer Szene, was ich ziemlich cool fand. Aber natürlich ist es ausgedacht. Also ich meine, wir haben keine Ahnung, was ein Huhn denkt, aber ich fand es halt im Rahmen dieser Szene überzeugend. Was ich auch unbedingt noch ansprechen möchte, ist das Thema Diskriminierung. Mhm. Das wird ja hier sehr schön verfremdet, auch oft. Nicht nur, aber oft anhand von Dion, die ja ein biosynthetisches Wesen ist. Und Kavi, vor allem Kavi, da Vorbehalte hat. Und es gibt doch diese schöne Dialogzeile. Sie wendet sich an Dion. Weißt du, wofür du gemacht wurdest? Kennst du deine Funktion? Und Dion starrt zurück. Kennst du deine?
Ja, genau. Das ist eben dieses, ja, wie du es schon sagst, eine Art Diskriminierung gegenüber Maschinen, gegenüber anderen Wesen. Und das natürlich auch eine Form von Rassismus ist gegenüber Biosynth. Und da diskutieren die dann auch über eben, was auch später für Dion auch eine große Frage ist, eben wie viel Freiheit habe ich eigentlich? Bin ich programmiert? Mache ich nicht eigentlich nur, was Programme machen? Was ist eigentlich meine eigene Entscheidung? Und das sind ja auch immer noch philosophische Fragen, die wir Menschen uns ja auch stellen, also die wir auch nicht für uns beantwortet haben. aber wir ganz klar uns dann in der Hierarchie natürlich über Maschinen stellen. Das wird dann ein paar Mal natürlich hinterfragt und Kavi lernt eben auch in dieser Auseinandersetzung mit dir. Aber hat, genau, das ist ganz klar, dass in dieser Welt eben dieser Vorbehalt gegen Biosynth als natürlich wahrgenommen wird und das auch gar nicht hinterfragt wird. Und da denke ich eben auch an so Sachen wie Rassismus, wenn wir jetzt beispielsweise ältere Bücher lesen und dann sagen, ja, damals war das eben der rassistische Diskurs. Aber es gibt immer auch in der damaligen Zeit natürlich Menschen, die da schon ein bisschen anders gedacht haben. Also es gibt natürlich immer den Mainstream, aber es gibt immer da auch schon Leute, die sagen, Moment, wieso sollten wir andere Leute diskriminieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Und so denke ich eben, dass es in jeder Zeit solche, ja, weißen Flecke gibt, über die wir noch gar nicht nachdenken, was wir auch jetzt zum Beispiel gegenüber Tieren, dass wir da ganz klar sagen, Tiere können wir so und so behandeln. Und es jetzt aber auch schon Leute gibt, die sagen, Moment, das geht nicht. Und da denke ich, können dann auch zukünftige Generationen auf uns zurückschauen und denken, wow, krass, wie Leute damals einfach mit Tieren umgegangen sind, was damals sozusagen der Mainstream war und was es heute ist. Also ich denke, dass wir jetzt halt auch gerade in der Vergangenheit leben. Und das wird in Proxy auch ein paar Mal angesprochen. Dieses Zeitverständnis, dass immer sozusagen die Nächsten dann wieder anders sein werden und anders auf uns zurückschauen werden. Ja, das heißt ja auch an einer Stelle irgendwie so, die eine von den Eltern, die dann meint, ja, wir leben jetzt in der fernsten Vergangenheit. Wir sind sozusagen der Anfang erst und nicht das Ende. Um auch nochmal so einen schönen Dreher reinzugeben von dieser, ja, von wegen ist, es geht alles zu Ende.
Und das betrifft ja auch nicht nur Dion oder auch die Pflanzen. Das wird ja auch an einer Stelle klar, so wir sagen ja, vegetativer Zustand, ist das eigentlich eine Diskriminierung von Pflanzen, was uns ja noch schwerer fällt, uns da reinzudenken als bei Tieren, weil wir mit Pflanzen ja normalerweise keine Kommunikation hinkriegen. Mhm. Und
ja. Und da gibt's ja jetzt auch gerade Forschung, dass sie es geschafft haben, irgendwie dieses hörbar zu machen. Also wenn Pflanzen Stress ausgesetzt werden wie Dürre, dass dann auch mit Hilfe von KI es sozusagen diese Luftmoleküle poppen dann in den Pflanzensträngen und das kann man wie so Schreie übersetzen. Ja, also dass da sozusagen die Pflanzen dann lauter werden, also für uns nicht hörbar, aber dann Signale eben senden an ihre Umgebung. Also es kann auch wie so ein Distress-Signal sein an die Umgebung. Das ist jetzt nicht unbedingt mit Intention und Hilfe, das wäre sozusagen wieder so eine Vermenschlichung, aber eben als ein Signal, da ist hier sozusagen eine Dürre, ein Mangel. Und das ein Signal sein kann an die genau pflanzliche Umgebung, die das eben lesen kann. Also auch eine Form von Kommunikation. Also da wird die Forschung wahrscheinlich noch viele Sachen nach uns da zeigen können.
Ja, es bleibt zu hoffen, dass wir wach bleiben, trotz auch des wachsenden Alters und schauen, was so kommt und was unsere Kinder oder halt andere Menschen uns dann irgendwann mal erklären.
Ja, genau, denke ich auch. Also immer dieses Dranbleiben und auch, ich finde, da ist Science Fiction halt auch ein tolles Genre, weil es uns immer wieder mit diesem Neuen konfrontiert und wieder zwingt, sozusagen mit was ganz anderem auseinanderzusetzen. Mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen, mit anderen Gesellschaftsformen, mit einer anderen Landschaft, die uns herausfordert. Also unser normales, was wir als normal empfinden, sehen und verstehen, wieder herausfordert.
Was mich jetzt auch noch interessieren würde, du hast ja schon einige Lesungen zu diesem Roman gehabt. Wie ist denn dein Eindruck, wie ist die Resonanz, was diesen Roman betrifft beim Publikum?
Das ist eine schöne Frage. Ich genau hatte das Privileg, auch schon Proxy ein paar Mal lesen zu dürfen. Sowohl mit auch mit Musik, die extra dafür geschrieben wurde von Michael Behren. Und das Feedback war, also oft kamen gleich am Anfang Fragen zur Sprache, weil es eben dieses Euromisch gibt, dieses Musch. Und ich lese gern die erste Szene und da werden Lesende ja richtig reingeworfen in diese Situation, dass eben Kavi und Tell jetzt nach Proto fahren und sich dann auch gleich im Euromisch unterhalten oder noch diese fremde Landschaft. Also da kamen, das waren dann immer oft die ersten Fragen zu, was ist das denn für eine Sprache, die da sprechen? Und eben auch zur Landschaft kam dann auch so Feedback, dass es so ein bisschen fast schon trippy ist, wie die Landschaft beschrieben wird, genau. Also dieses Fremde schon auch, genau, sehr stark wahrgenommen wird. Und so ist ja auch die erste Szene, ist ja schon gleich dieses Reinwerfen in das Fremde. Und dann geht es ja nochmal ein Stück zurück und geht schon fast in dieses Europolis, was ja schon sehr nah wieder an uns ist, ein bisschen so diese städtische Umgebung, um dann halt wieder in diesen Roadtrip zu gehen, was auch wieder fremd ist, ja. Ja, und atmosphärisch wurde auch gesagt. Aber es kann natürlich auch, also jetzt gerade bei Rezensionen kann es natürlich auch das Feedback so, ja, das ist bei mir jetzt zu fremd, ich habe nichts verstanden. Solche Sachen kommen auch und das ist auch vollkommen okay, weil es ist ja, also es will ja nicht alles erklären und Sachen sollen auch offen bleiben und fremd bleiben. Und es kann natürlich, genau wie du auch vorhin gesagt hast, genau über dein Kind, dass dann irgendwie eine Kategorie braucht, das kann nicht entweder oder, sondern es braucht eine dritte Kategorie. Und für manche Lesen ist es eben auch so, die brauchen dann halt eine Erklärung für Sachen. Und Poxy gibt da auch nicht immer eine Erklärung. Und ich habe auch extra kein Glossar geschrieben, weil die Worte, die ich benutzt habe, diese fremden Worte, die sind genau eher so colloquial, dass sie eben so slangmäßig als extra eingebaut werden. Oder sie werden ab und zu auch erklärt, aber ganz selten. Ansonsten ist es halt eher für den Sound und da geht es nicht wirklich um Inhalte, die jetzt übersetzt werden müssen. Also die wichtigsten Sachen werden auch deutlich und übersetzt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch zuerst gedacht, oh nein, ich mache auf gar keinen Fall eine Rezension, denn ich habe gar nicht alles verstanden. Und ich kann auch keinen Podcast machen, denn ich habe das überhaupt nicht verstanden und ich muss immer super gut vorbereitet sein und den Roman bis ins letzte Detail durchdrungen haben, bevor ich irgendwie darüber öffentlich spreche oder mich öffentlich äußere. Und dann habe ich ja mit dir darüber gesprochen, als wir uns beim BookCon getroffen haben und du sagtest so, nein, der Roman hat gar nicht den Anspruch, bis ins letzte Detail verstanden zu werden. Und dann habe ich ihn halt nochmal gelesen und dann geschaut, okay, ich glaube aber, ich habe jetzt ausreichend viel verstanden von dem, was ich jetzt erstmal mitgenommen habe. Man müsste ja sowieso auch wahrscheinlich andere konventionellere Romane nie bis ins letzte Detail durchdringen. Wahrscheinlich ist das auch ein schräger Anspruch von mir. Und deswegen dachte ich mir, nee, doch, wir sollten schon darüber sprechen, denn das ist ein toller Roman und man kann darüber auch sehr ausführlich und immer wieder sprechen. Ich habe auch schon mit einigen anderen Menschen gesprochen, die den Roman gelesen haben. Und je nachdem, was man so vorher gelesen hat, ist es auch viel einfacher. Also so richtig eingefleischte Science-Fiction-Fans, die seit, keine Ahnung, Jahrzehnten Science-Fiction lesen, kommen damit wahrscheinlich viel schneller und einfacher zurecht als jetzt jemand, der vielleicht noch nie Science-Fiction gelesen hat und denkt so, oh, das ist jetzt aber fremd. So, da wäre ich dann auch mal gespannt, so wie das ausgehen könnte. Denn es beansprucht den fantastischen Muskel schon mehr als die meisten anderen Romane.
Ja, das auf jeden Fall. Also was du auch gesagt hast mit diesem fantastischen Muskel, finde ich sehr gut, weil es eben immer ein bisschen drüber hinausgeht. Also es soll ja wirklich sehr far future sein und fremd. Und da geht es eben auch ein bisschen drüber hinaus, was wir jetzt schon kennen oder wissen oder auch über die Science sozusagen geht es auch nochmal weiter. Und ich wollte eben gerade nicht alles auserklären, weil das wäre dann wieder so eine Vermenschlichung. Und es ist eben auch, was wir am Anfang hatten über diese Post-Climate-Fiction. Das ist ja sozusagen so ein Ideal und dieses postanthropozentrische, also sozusagen nicht mehr den Menschen im Mittelpunkt zu haben und auch dieses posthumane, da andere Aktanten hinzuzufügen, das ist natürlich eine Challenge und eine Herausforderung, weil ich bin nun mal ein Mensch und ich werde immer automatisch versuchen, meinen menschlichen Blick und da zu sagen, nee, Moment, da halte ich mich jetzt zurück und lasse es ein bisschen offen und fremd und erkläre das nicht aus, um eben auch ein bisschen das Atmen zu lassen, das Fremde und nicht überall gleich reinzugehen. Das ist, da musste ich mich dann auch teilweise disziplinieren, selbstdisziplinieren, in dem Sinne, also so eine Art Zurückhaltung auch haben, um Fremden irgendwie so einen Raum zu geben.
Also mir wurde auch empfohlen, das am Stück zu lesen, aber das war nicht das Richtige für mich. Das hat nicht so gut geklappt. Für mich hat es besser funktioniert, das über einen Zeitraum von 2 Wochen immer mal wieder zu lesen, in unterschiedlich großen Stücken, das hat besser für mich funktioniert. Aber das hat bei anderen war es eben gut, das irgendwie in einem Haps zu verspeisen. Und das war aber für mich nicht der richtige Weg, mich diesem Roman zu nähern. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so eine gute Idee. Ich werde mich da auch mal zurückhalten, anderen Leuten zu empfehlen, wie sie einen Roman am besten lesen, weil möglicherweise ist mein Weg nicht der Weg der anderen Person.
Ja, das hängt ja auch von so vielen anderen Faktoren noch zusammen. Also wo man gerade ist, auch arbeitstechnisch oder Freizeit, wie viel Zeit man hat, wie viele andere Sachen man noch liest und so. Wie man da so einen Roman einbaut, ja. Und wie der Roman dann selbst noch ist, ja.
Ja, richtig. Wir sind jetzt so recht weit am Ende angekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es schön wäre, wenn du darfst ja schon ein bisschen was über das nächste Projekt sagen, oder?
Ja, kann ich sagen, genau, da bin ich noch dran. Da ist jetzt aber bald Abgabe, Anfang nächsten Jahres. Genau, und da geht es, sind wir wieder im städtischen Bereich und es ist wieder näher an uns dran. Da habe ich, genau, geht es um die Stadt Frankfurt. Das war auch, ist eine Stadt, genau, mit der ich auch viel zu tun hatte. Und die mir dementsprechend auch nahe ist und Frankfurt am Main, Smart City. Und gleichzeitig habe ich mich für den Roman auch viel mit Kapitalismus auseinandergesetzt. Diesen, genau, er wird Anarchokapitalismus genannt, aber das ist misleading, weil eigentlich ist es ein Hyperkapitalismus und eine Strömung, die, genau, wo es eigentlich darum geht, ganze Städte zu privatisieren. Und das Thema hat mich als Recherchethema interessiert. Darum wird es unter anderem dann in dem nächsten Roman gehen.
Da bin ich schon gespannt. Und weißt du schon irgendwas, ob Proxy vielleicht ein Hörbuch noch wird?
Genau, bis jetzt habe ich noch nichts Konkretes dazu, aber genau, ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.
Ja, Neongrau habe ich mir gerne dann nochmal als Hörbuch angehört. Es war schön, das dann nochmal vertont zu hören. Manchmal hilft es auch, vor allem, weil ja auch Neongrau schon eine andere Sprache verwendet und wenn die sprechende Person das gut rüberbringt, dann ist es noch einfacher zu verstehen, finde ich.
Ja, das stimmt. Also jetzt gerade wird Neurobeast als Hörbuch produziert vom SWR als Hörbuch und Neongrau ja als Hörspiel. Das ist aber dann auch nochmal anders, weil das ist ja nochmal adaptiert. Das wird noch ein bisschen was anderes sein als das Buch.
Ja, bin ich aber auch unglaublich gespannt drauf. Da habe ich auch schon so viele vielversprechende Fotos gesehen.
Ja, ich bin auch gespannt. mega drauf. Cool. Also, weil eben auch Musik dafür geschrieben wurde, weil genau viele schauspielende Personen daran beteiligt waren. Und ich ja auch im Skript mitgeschrieben habe. Also, wir dann auch Sachen geändert haben und so. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Ich mag das auch, die gleiche Geschichte nochmal in einer anderen Form zu hören oder zu lesen oder zu erleben. Also da stehe ich total drauf. Deswegen werde ich mir das nicht entgehen lassen. Ja, wir werden wie immer alle wichtigen Links in die Shownotes packen, zum Beispiel zu dem Roman und deiner Homepage, damit man noch ein bisschen schauen kann und weiter gucken kann. Und ja, ich freue mich, dass du wieder hier warst und wir uns über den Roman ein bisschen näher unterhalten konnten. Ich bin gespannt auf das nächste Projekt und die nächsten Projekte. Und ich kann auch schon verraten, dass Aiki nochmal zu Besuch sein wird Anfang nächsten Jahres, wo wir uns dann um eine deiner Kurzgeschichten kümmern werden, die in Psycho und Zukunft erschienen ist. Ein Schritt ins Leere, richtig?
Mhm, genau, ein Schritt ins Leere. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, genau. Dann sehen wir uns also bald wieder und müssen nicht lange warten. Dazwischen gibt es möglicherweise auch nur eine andere Folge mit Stephen Markley. Das dauert auch nicht mehr sehr lange. Das wird dann wieder eine englischsprachige Folge. Und dann Nummer 50 zufällig, aber habe ich nicht so geplant.
Cool.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir, Yvonne. Vielen Dank für deine nachdenklichen Fragen und sehr, sehr schön. Ich freue mich immer wieder hier zu sein.
Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich einen Vorwand finde, dich einzuladen.
Sehr gut.
Okay.